So schallt es in diesen Tagen aus vielen Radios in unserem Land. Vielleicht haben einige dieses Lied auch schon gehört, ich vermute es. Ich finde das ja immer spannend, mich danach zu fragen, warum Leute so ein Lied singen. Nicht nur, warum man es hört, das wird ja vielfach auch gedankenlos getan, aber warum so ein Lied gesungen wird. Hör auf die Stimme. Neulich im Jugendtreff hatten wir schon eine Andacht darüber mal gesprochen, was es denn in unserem Leben eigentlich so alles für Stimmen gibt. Das sind ja eine ganze Menge. Stimmen, die uns sagen wollen, wo es lang geht. Die uns sagen wollen, was richtig und falsch ist. Welches der richtige Weg ist. Und von solchen Wegscheidungen handelt es ja auch in diesem Lied. Wenn du mal wieder nicht weiter weißt. Allerdings, nicht immer sind die Stimmen auch zuverlässig, auf die man so hören kann. Und wir wollen uns auch nicht immer gerne etwas sagen lassen. Das hat mitunter auch einen guten Grund. Ich habe schon des Öfteren Zeitungsberichte davon gelesen, dass Leute ihrem Navigationsgerät im Auto blind vertrauen. Ja, und landen dann zum Beispiel in einem Fluss. Aber Navi hat gesagt, geradeaus fahren. Wie auch immer es dazu kommt, was mich meiner Kenntnis entzieht und auch meinem Vorstellungsvermögen. Diese Stimme kann ja auch nerven vom Navigationsgerät. Entweder, weil wir den Weg wissen, ja, und wir brauchen das nicht mehr gesagt bekommen, oder aber, weil wir den Weg gar nicht fahren wollen. Kennen vielleicht viele auch, bitte wenden. Und wir wissen ganz genau, nein, es ist jetzt nicht richtig zu wenden, aber es kommt, bitte wenden. So gibt es viele andere Stimmen, auf die man besser nicht hören sollte. Aber welche ist die richtige? Für die heutige Predigt ist ein kleiner Abschnitt aus dem neutestamentlichen Brief an die Hebräer vorgesehen. Darin, in diesem Brief, geht es darum, dass Gott in unsere Welt hineingesprochen hat. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat in unsere Welt hineingesprochen. Und zwar auf viele unterschiedliche Art und Weisen. Wird dort beschrieben. Und ganz eindeutig und abschließend in Jesus Christus, seinem Sohn. Diese Berichte haben wir aufgeschrieben in der Bibel. Deswegen ist sie für uns als Christen Maßstab des Glaubens und damit auch des Lebens. Deshalb wird sie auch Gottes Wort genannt. Es ist so ein Begriff, den kannte ich gar nicht, bevor ich angefangen habe, an Jesus zu glauben. Aber das steckt dahinter. Und nun will uns der Autor des Hebräerbriefes dafür gewinnen, auf Gottes Wort zu hören. Und im Glauben uns im Leben von diesem Wort führen zu lassen. Und damit von Gott führen zu lassen. Unser Thema heute deshalb, hör auf Gottes Stimme. Ich wünsche mir, dass uns dieses Lied nachgeht, nach der Predigt, in die Woche hinein, wenn wir es irgendwo im Radio hören und wir dann nochmal dran denken, auf welche Stimme man wirklich hören kann. Wir lesen gemeinsam aus dem Hebräerbrief Kapitel 4, die Verse 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dringt durch, bis es scheidet, also trennt, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Einen Vers habe ich noch vergessen, merke ich gerade in der Präsentation. Nee, stimmt, der letzte ist dabei. Okay, also das sind die Worte, die uns möglicherweise auch sehr unangenehm berühren. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Einfach hier kurz zwei Sätze über das, was Gott uns mitgeteilt hat, beziehungsweise über die Bedeutung dessen und wie das in unserem Leben wirkt. Die Menschen, an die das damals geschrieben war, vor etwa 2000 Jahren, hatten eine Zeit erlebt, in der sie auf Jesus gehört haben. Sie haben sich mit Jesus beschäftigt, haben Interesse bekommen. Irgendwie haben sie davon mitbekommen, dass es diesen Jesus Christus gibt. Und dass er die Erfüllung aller Worte, die Gott jemals vorher gesprochen hat, sein soll, haben möglicherweise angefangen zu beten, haben Kontakt mit Gott aufgenommen, haben irgendwann einmal Jesus gesagt, jawohl, ich möchte nicht mehr unabhängig von dir leben, ich möchte jetzt gerne in meinem Leben von dir geführt werden. Ich gebe dir mein Leben in die Hand. Und haben dann Erfahrungen mit ihm gemacht. Haben erlebt, wie Gott Gebete erhört, wie er ins Leben hineinspricht, wie das Leben aufgeht und man froh werden kann und durchs Leben getragen wird. Und irgendwann konnte es auch wieder schwierig werden. Es ging nicht einfach nur voran. Nicht ein einziges Wachsen, nicht immer nur Höhepunkte im Glauben und im Leben, sondern dann fiel das Vertrauen plötzlich wieder schwer. Dann redeten andere wieder ganz was anderes und irgendwie kam man in Zweifeln, ist denn das nun wirklich wahr? Da passierten Dinge im Leben, die man nicht verstehen konnte und dann wurde das Glauben schwummerig. Nicht zuletzt haben die Christen dort, diese hebräischen Christen, Widerstand erlebt, weil sie an Jesus glauben. Und dann ist die Versuchung groß. Wir kennen das aus dem eigenen Leben. Ach Mensch, es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, sich die Welt zu erklären. Es gäbe auch andere Dinge, auf die man hören könnte. Es sind genug Stimmen im Umlauf. Warum eigentlich Jesus? Übrigens im Laufe dieses Jahres ein Thema in unseren Brunch-Gottesdiensten. Warum ausgerechnet Jesus? Und das war für diese Leute eine Frage geworden. Erst hatten sie sich gewünscht, jeden Tag in der Nähe von Jesus erleben zu können. Das war so entstanden in ihrem Leben. Und da waren sie sehr froh drüber. Und dann konnte man es vielleicht auch manchmal gar nicht aushalten. Vielleicht auch manchmal deshalb, weil der ja alles durchschaut. Das ist ja fast wie beim Nacktscanner. Und man will das eigentlich gar nicht. Deswegen reden sich Datenschützer zu Recht darüber auf. Man will ja nicht einfach durchleuchtet werden. Schwierig geworden. Und der Autor des Briefes ist in großer Sorge. Hoffentlich geben die das mit Jesus nicht wieder auf. Hoffentlich gehen die weiter auf dem Weg. Wenn man das durchhält, macht man auch Erfahrungen. Die sind nur nicht mehr so leicht zu machen wie am Anfang. Irgendwann kommen Wachstumsknoten. Kennen wir von den Halmen, beim Korn oder beim Gras. Finde ich immer ganz fürchterlich, da wird immer dieser schöne gerade Stiel so durchbrochen und dann geht das irgendwie ein bisschen komisch weiter manchmal. Ja, aber ohne diese Knoten wäre das nur so ein Ding. Würde gar nichts halten. Ja, aber diese Wachstumsknoten brauchen Zeit. Und da geht das immer alles so, aber hoffentlich bleiben die dran. Und das schreibt er einen Brief. Das sagt er ihnen jetzt mal glatt heraus, dass sie bloß nicht aufgeben sollen. Die waren kurz davor, da haben schon einige aufgehört, die Gottesdienste zu besuchen. Andere waren nur noch unregelmäßig da. Nun geht es auch nicht darum, dass man in eine bestimmte Gemeinde geht. Aber ein Mensch, der in dieser Welt, die von Gott sonst nichts wissen will, jedenfalls vom lebendigen Gott nicht, mit Jesus leben will, der braucht die Gemeinschaft der Geschwister. Deswegen war der in großer Sorge und schreibt diesen Brief, und startet eine Werbeaktion, ist schon zu wenig gesagt, für das Durchhalten bei Jesus. In zwei Abschnitten möchte ich jetzt deutlich machen, wie gerade diese Verse etwas sind, was er uns mitgibt. Er malt vorher aus, nochmal aus dem Psalmwort, aus Psalm 95, aus dem alttestamentlichen Bibeltext, wie da beschrieben ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, das wieder aufzugeben mit Gott. Dass man auf diese Stimme auch nicht hören kann. Dass man, so wie Jens es von mir vorhin gesagt hat, über mich beschrieben hat, wenn man dafür kein Gehör hat, hört man es eben nicht, dass in diesem Raum jetzt alles anders klingt. Es kann auch sein, dass man so wie ich leider für solche akustischen Dinge nicht so viel Ohr habe. Hoffentlich habe ich es dann wenigstens bei den Menschen, das ist mir viel wichtiger. Aber dass man eben offensichtlich auch für Gottes Stimme kein Gehör haben kann. Das malt er aus. Und zitiert dann aus diesem Psalm dieses Wort, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann macht eure Herzen nicht hart. Verstockt sie nicht, heißt das dort wörtlich. Macht eure Herzen nicht hart gegen die Stimme Gottes, sondern hört drauf. weicht nicht ab von seinem Weg, indem ihr ihm nicht mehr glaubt. Und deswegen beschreibt er hier nochmal, was denn das mit dem Wort Gottes, mit dem Reden Gottes, damit, wie Gott sich uns mitteilt, auf sich hat. Hör auf Gottes Stimme. Erstens, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Zweitens, Gottes Wort durchschaut uns. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Da kämpft einer um Menschen, um das Vertrauen von Menschen. Gerade das war ihnen ja abhanden gekommen, dass Gottes Wort was bewirkt. Leider kann es bei mir da reingehen und da raus. Das kann man im Übrigen, manchmal sagen ja Leute, ja, ich nehme das immer nicht so ernst, wenn du sowas erzählst, das kann übrigens auch beim Prediger geschehen. Ja, man kann, das hängt nicht davon ab, wie viel Menge an Wort man aufnimmt. Das ist möglicherweise dazu geradezu unerheblich, die Menge. Ich finde es sehr wichtig und empfehle das jedem und könnte mir ein Leben ohne nicht vorstellen, regelmäßig in der Bibel zu lesen, davon jetzt mal ganz abgesehen. Aber das heißt doch nicht, dass diese Strecke, wie viele Zentimeter sind, 30 bis 45, vom Kopf ins Herz auch zurückgelegt wird, so dass das Blut davon jetzt auch bewegt wird. Das, was im Menschen tickt. Gesinnung des Herzens kommt ja nachher nochmal. Da macht er nochmal einmal wieder klar, wie hat denn das angefangen mit unserer Welt? Am Ende des Briefes beschreibt er das nochmal. Gott spricht und es war da. Es werde Licht zum Beispiel. Gibt es überhaupt ganz viele Sätze darüber in der Bibel, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Er trägt alles mit seinem mächtigen Wort, wird geschrieben. Was er spricht, das geschieht. Was er zusagt, das hält er gewiss. Was er verspricht, das kann er auch tun. Gott spricht mit uns. Und was passiert dann? Eine ganze Welt entsteht. Als er dann, und er wird das Wort Gottes schlechthin genannt, weil er die Versprechen erfüllt alle und weil er die Selbstmitteilung Gottes ist. Jesus Christus, als er über diese Erde ging, hat er gesprochen. Und was passiert? Lazarus, komm heraus. Jemand, der 4 Tage tot war, steht auf. Oder er sagt zu dem, der nicht mehr gehen konnte, steh auf. Und der erhebt sich. Plötzlich sind die Knöchel wieder fest und in den Beinen ist wieder Kraft. Oder er geht an Menschen vorbei und sagt, folge mir nach. Und die gehen tatsächlich mit. So können wir es in der Bibel lesen. Und unter uns sitzen etliche, die das auch so erlebt haben. Interessanterweise war das erste Mal, als ich mal so anfing, in der Bibel zu lesen, damals genau das der Inhalt, wo Jesus da am Meer entlang geht und dass Petrus und seinen Kumpels da zuspricht, folge mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und ich plötzlich merkte, okay, jetzt bist du Chemielaborant als vom Beruf, aber du bist eigentlich gar nicht mehr hauptberuflich Chemielaborant, sondern du bist jetzt hauptberuflich ein Freund von Jesus und ein Menschenfischer. Na gut, dann ändert sich das jetzt eben. Das hat mich total getroffen. Da habe ich gemerkt, Gott spricht mit mir. So habe ich das bei einer anderen Frau miterlebt, die ins Bibelgespräch kam vor vielen Jahren und eigentlich mit dem christlichen Glauben gar nichts mehr am Hut hatte. Die war mal im Jugendkreis früher, aber dann, und jetzt war sie irgendwie eingeladen von einer Frau, die sie noch nicht mal abkonnte. Und dann kommt die da ins Bibelgespräch und ich denke noch, oh nein, jetzt haben wir heute so ein Thema, wie soll das denn gehen? Und am Ende dieses Bibelgesprächs sagt die Frau, das ist das, wonach ich immer gesucht habe. Und hat ein Leben mit Jesus angefangen. Spannend, Gottes Wort ist lebendig. Und es bewirkt etwas, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, ach, wenn es doch mehr bewirken würde. Aber es kommt eben auch darauf an, ob man hört. Deswegen ist uns das ja gerade so mitgegeben. Ich weiß noch, wie bei einem Teenagerlager, auf das wir nun im Sommer auch wieder fahren mit ein paar Leuten hier, ein junger Mann an einem Abend zu mir kommt. Und ich wollte gerade zur Mitarbeiterbesprechung. Und er sagt, Matthias, kann ich noch mit dir reden? Stundenlang wäre vorher Zeit gewesen. Da hätte ich ausgerechnet keine Zeit. Und ich habe dann überlegt, was könnte er wollen? Nimmst du dir jetzt die Zeit? fangen die Sitzung ohne dich an? Als Campleiter ist das nicht so ganz einfach und so. Und habe ich gedacht, nein. Also ich hatte den Eindruck, der möchte jetzt bei Jesus festmachen. Und dachte, ach, wenn Jesus mit ihm gesprochen hat, dann ist das auch morgen noch da. Also jetzt habe ich leider gerade keine Zeit, habe ich ihm gesagt, aber gerne morgen früh. Nächsten Morgen war der Gottesdienst, an dem es ausgesprochen auch diese Gelegenheit dazu gibt. Und dann kommt er hinterher zu mir. Ich hatte da eine Predigt gehalten darüber, wie man als Christ jetzt lebt. Und dann kommt er hinterher zu mir und sagt mir, Matthias, ich wollte gestern Abend fragen, was ein Christ denn jetzt eigentlich so macht. Tja, jetzt hast du mir in der Predigt gerade die Antwort gegeben. Jetzt will ich das. Da dachte ich, ja, Gottes Wort ist lebendig. Der spricht in unser Leben hinein. Ich hoffe, dass du das erlebt hast und wünsche mir das. Und wenn du darauf antworten möchtest gerne und nicht weißt wie und sagen möchtest, ja, ich möchte da auch mal irgendwie drauf reagieren, ja, dann kannst du dich gerne an jemanden von uns wenden, zu dem du Vertrauen hast. Ich stehe auch da herzlich gerne für zur Verfügung. Ich las gerade von einer Sängerin aus Amerika, die alleinerziehende Mutter ist und im Krankenhaus war, weil sie ein Kind nicht bekommen wollte. Sie hatte schon drei, ihr Freund hatte sie verlassen, betrogen, besser gesagt. Und sie saß da in der Klinik und betete, konnte man in der Bunden lesen, und betete, dass Gott ihr die Kraft schenken möge, doch bitte diese Abtreibung nicht vorzunehmen. Aber sie hatte die Kraft nicht in sich. Deswegen hat sie ja gebetet, aber irgendwie passierte nichts. Und dann wühlt sie in ihre Handtasche und wollte da irgendwas rausholen. Und plötzlich fällt ein Kärtchen raus. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Das traf sie so, dass sie dann zu der Ärztin reinging und auf die Frage, so, und Sie wollen jetzt abtreiben, antwortete, nein, will ich nicht. Dann hat sie das Kind bekommen und sagt, ich bin heute, das ist jetzt etwa 2 Jahre alt, meine ich, ich bin heute die glücklichste Frau der Welt. Mit diesem Kind. Konnte sich's vorher gar nicht vorstellen. So kann Gott Dinge verändern. Ich habe das jetzt nicht vorgelesen oder beziehungsweise vorgetragen, weil man das so erleben muss in bestimmten Situationen. Aber man darf damit rechnen, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Man kann ihn darum bitten. Und dann wird er das auf jede Weise tun, die einer braucht. So wie zum Beispiel ein Kollege von mir, der mir erzählte, dass er gerade Dinge regeln musste wegen seines Hausbaus und da irgendwie mit Gelddingen beschäftigt war und hatte doch dann morgens in der stillen Zeit gelesen, dass Gott sagt, wisst ihr was, ihr kümmert euch um eure Häuser, aber um mein Haus kümmert ihr euch nicht, das verkommt total. Da sagt er, dann musste ich erstmal Geld spenden, obwohl ich eigentlich gerade die Rechnung bezahlen wollte. Es half nichts, ich wurde total getroffen. Gottes Wort ist lebendig. Einen weiteren Hinweis gibt uns der Autor des Hebräerbriefs. Nicht nur, dass wir mit Gottes Reden rechnen können, sondern auch, was dann geschehen kann. Gottes Wort durchschaut uns. Hier wird das Wort Gottes mit einem Schwert verglichen. Und zwar so, dass ein zweischneidiges Schwert, wovon man weiß, also das ist scharf, richtig scharf, ja, damit kann man Haare spalten, dass das noch gar nichts ist gegenüber dem Wort Gottes. Viel schärfer. Und das klingt jetzt ja so ungemütlich, so unbequem, irgendwie komisch. Dass Gottes Wort etwas sein soll, was trennt. Womit man auseinanderschneiden kann. Ja, und zwar den Menschen. Wenn wir es genau nehmen, sowohl geistig, ja, Seele und Geist, als auch körperlich kann uns das Wort Gottes auseinandernehmen, bis in die kleinsten Bestandteile. Eine verrückte Vorstellung. Es gibt ja Dinge, die wir über uns wissen. Jeder hat seine Vorstellung von sich selber. Manches wissen andere nicht davon, von dem, was wir von uns wissen. Geht auch nicht jeden was an, sage ich jetzt mal, manches. Bin ein Mensch, der sehr gerne offen sein möchte. Aber manches geht jedenfalls nicht jeden was an. Und manches weiß auch kein Mensch von mir. Es gibt Dinge, die wissen wir und die wissen auch andere, weil sie das auch ständig erleben. Und uns auch beobachten und uns vielleicht auch etwas durchschauen können. Dann gibt es auch Dinge über uns, die wir nicht wissen, Aber andere, weil sie uns ja erleben, und zwar aus einer anderen Perspektive als wir, die können manche Dinge besser durchschauen als wir selber. Manches merken andere zuerst. Und dann gibt es Dinge, die wissen weder wir über uns, noch andere Menschen. Und so sagt der Autor des Hebräerbriefes, die weiß nur einer. Gott. Aber der weiß die. Ja, so, das mal zu verstehen. Es geht nicht darum, dass Gott uns irgendwie auseinanderschnibbeln will, sondern dass er hineinschaut in den Menschen, dass er uns als Ganzes wahrnimmt, dass man ihm deshalb auch nichts vorzumachen braucht und auch nichts vormachen kann. Und das, weil Gott sich in dem Wort, in dem, was er uns aufschreiben lassen hat, davon, wie er sich uns mitteilt, wie er mit uns spricht, wie er uns begegnet, dass er das darin deutlich macht. Das, was uns wirklich antreibt, das tue ich nur für dich, sagen wir manchmal. Und bei manchen Menschen merkt man, nein, nein, ich merke auch, dass du das auch für dich tust. Denn das fällt nämlich sonst auf dich zurück, wenn du mir gerade nicht hilfst oder so. Oder für Christen, man will ja auch ein guter Christ sein. Da tut man die Dinge nicht nur, weil man den anderen lieb hat, sondern auch, weil wir sonst doof dastehen. Na, und was denken der dann über mich? Und wie sieht denn das dann aus? Das tut man nicht. All solche Sätze. Oder was wir wirklich wollen. Wir sagen ja und würden am liebsten gerne nein sagen. Gott weiß darum. Der weiß auch, warum wir manches nicht schaffen in unserem Leben. Hat mir gerade neulich aus der Schule einer meiner Söhne erzählt. Kamen welche zu spät. Fragt die Lehrerin, wann seid ihr denn zu Hause losgefahren? Die sagen natürlich, unterwegs ist alles Mögliche passiert. Ne? Klar. Da fragt sie danach, wann seid ihr denn zu Hause losgefahren? Müsst ihr in Zukunft eine halbe Stunde früher losfahren. Also wenn ich zu spät komme, liegt das nicht nur daran, dass der Weg so lange war, sondern definitiv, dass ich einfach zu spät mich auf den Weg gemacht habe. So, und warum schaffen wir etwas nicht? Manchmal, weil wir selber uns auf dem Schlauch stehen, manchmal, weil uns unbewusst Dinge bewegen, die uns blockieren. Gott weiß darum. Und wer da gerne mal hinterkommen möchte, kann ihn übrigens auch fragen danach. Es gibt nicht auf alles eine Antwort von Gott. Ich bin da sehr froh drum. Wenn der mir alles zeigen würde, was es über mich noch zu wissen gäbe, würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr aushalten. Es reicht mir schon manchmal, wenn mir etwas klar wird. Und das passiert zum Beispiel, wenn ich in der Bibel lese. Oder wenn mit mir jemand über sein Wort spricht. Vor einiger Zeit gerade geschehen bei einer Konferenz, also das war nicht das letzte Mal, dass ich da was hören konnte, aber da war es mir sehr unangenehm zunächst, auf einer Konferenz. Da wird plötzlich der Text für den Vortrag vorgelesen. So eine Theologenkonferenz war das, lauter Pastoren da. Und dann ist da der Text aus dem Buch Jesaja. Warum sprichst du denn, Jakob, und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Wisst ihr nicht? Weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und dann sitzt man da und ich habe gerade drüber nachgedacht, warum ich eigentlich so schlapp bin in meinem Leben. Mir fehlte so Spannung, mir fehlte auch Freude an meinem Dienst. Und ich saß da in diesem Kongress und dachte, eigentlich müsstest du längst einfach nur Ruhe haben. Und Gott sagt sich, nee, ich erreiche dich auch da. Und mach mir klar, weißt du, warum du so müde bist? Weil du sagst, Gott interessiert nicht, was mich bewegt. Gott kriegt gar nicht mit, was mit mir los ist. Oder wenn, dann hat er dafür nichts mehr übrig. Das bewegt ihn nicht mehr. Und dann diese Frage, das hat mich so getroffen. Warum sprichst du denn? Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Das ist die Frage, die in meinem Herzen, oder beziehungsweise die Aussage, die in meinem Herzen da tobte. Gott guckt gar nicht hin. ich bin ihm nicht mehr wichtig. Ja, wer will denn da noch Kraft zum Leben haben? Wenn der, auf den alles ankommt, der immer helfen kann, von dem alle Kraft kommt und um den es am Ende immer nur geht, wenn der nicht für mich da ist, wer soll denn da noch was? Und dann traf mich das so. Da war es mir fast wie beim König David im ersten Königebuch. Der hatte so auf seinem Dach da rumflaniert, ne, die Männer waren im Krieg, er war inzwischen zu bequem dazu, sich zu feinen vielleicht oder wie auch immer. Wird jedenfalls interessanterweise erwähnt, dass alle im Krieg waren, nur er nicht. So, und dann hat er also genügend Zeit für irgendwelchen Schabernack und sieht da auf dem Nachbardach eine Frau baden. Ja, sieht auch ganz hübsch aus. Ja, da lässt er sie doch einfach mal holen. Hat ein paar schöne Stunden mit ihr. Und um zu vertuschen, dass das Kind, das dann kommt, von ihm ist, versucht er irgendwie den Mann von der Front zu holen und dazu zu bewegen, doch bitte mal mit seiner Frau zu schlafen. Und das gelingt alles nicht. Am Ende lässt er ihn umbringen. Kann man als König ja machen. Kriegt ja keiner mit. Man hat auch die Macht dazu. Oh, oh, manchmal graut mir davor, wenn wir Menschen Macht in die Hand bekommen, was dann alles möglich ist. Das sind so die Dinge, die dann kommt erst raus, was in uns tickt. Ja, und er hat sich das so erlaubt und keiner sieht's. Er hat es vielleicht auch längst verdrängt, was das für ein Kram ist. Und dann kommt ein Prophet Gottes und erzählt ihm eine Geschichte. Von einem Mann, der einen Knecht hat, dem geht es ohnehin schon schlecht und der hat nur ein Schaf. Und der reiche Mann hat eine Menge Schafe und nun kriegt er Gäste und braucht irgendein Schaf, was er zurichten kann als Gastmahl. Und nimmt das einzige Schaf, das alles, was der hatte an Material sozusagen, dieser arme Kerl da bei ihm. Und das macht er, richtet er das mal schnell zu. Und macht den Armen noch ärmer. Ohne selbst dabei ärmer zu werden. Und dann bricht es aus David heraus. Der Mann muss ja wohl sterben. Der so nach dem Motto, wo ist er? Bringt ihn her. Ich bin der König, den mache ich kalt. Na, sowas geht in meinem Königreich nicht. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. So kann Gottes Wort treffen. Plötzlich begreift dieser König, der sich in seiner Arroganz selbst vielleicht schon ganz schön gut vorkam, was die Stunde geschlagen hat und dass er es ist, der hier den Tod verdient hat. Und dann beugt er sich vor Gott und sagt, das war richtig Mist. Er muss dann auch mit den Folgen leben. Aber Gott vergibt ihm. So kann Gottes Wort deutlich machen, wie Gott uns durchschaut und in unser Leben hinein auch uns das deutlich machen, wie es um uns wirklich steht. Vielleicht hast du das schon erlebt. Vielleicht wünschst du dir das mal oder du sagst, oh bloß nicht. Der Hebräerbrief ist eine einzige Einladung, sich das gefallen zu lassen. Dass Gott in dein Leben gucken darf. Gott wird sich nicht bei dir melden, wenn du das nicht haben willst. Er geht immer so weit mit uns, wie wir das können. Nicht wir wissen immer, wie weit wir können, aber Gott weiß es. Und er geht mit uns langsame Schritte. Mir fiel so vieles auf, als ich ihn kennenlernte. Und da habe ich auch vieles gleich geändert. Und irgendwann merkte ich, die Dinge, die noch zu ändern sind, sind gar nicht so einfach. Mit manchem kämpfe ich bis heute. Und da gibt es auch wieder Rückschritte vielleicht. Aber ich habe es nötig, dass Gott mich mit seinem Wort immer wieder einspricht. Und meine Lieblosigkeit aufdeckt. Eben auch das Unangenehme. Ich habe so viel ermutigende Dinge, könnte ich erzählen, wären wir noch stundenlang beschäftigt, die man erzählen könnte, wie Gott mich anspricht. Aber es gibt eben auch das andere und das ist nicht weniger wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir uns das gefallen lassen. Heute in der Losung, vielleicht habt ihr es beobachtet, ist davon die Rede, dass es Propheten gab, früher falsche Propheten, die immer dem Volk gesagt haben, es ist alles in Ordnung, Gott ist bei uns, alles ist gut. Friede, Friede wird das da immer so genannt. Ist in den Prophetenbüchern dauernd ein Thema. Aber es ist doch gar kein Friede, sagt Jeremia. Ja, hier brennt die Bude. Nichts ist in Ordnung. Ihr vertraut Gott ja gar nicht mehr. Da stimmt überhaupt nichts in eurem Leben. Nun erzählt den Leuten doch nicht immer so einen Unfug. So dass sie sich zu Tode schlafen. Das ist ja die Warnung, die hier aus dem Hebräerbrief hervorkommt. Man kann diese Ewigkeit, in die Gott dich haben möchte. Gott möchte in Ewigkeit mit dir zusammen sein. Er sehnt sich danach. Das hat er sich seinen Sohn kosten lassen. Ja, kein Preis ist ihm zu hoch dafür, dass du die ewige, liebevolle Gemeinschaft mit ihm erlebst, die Erfüllung all deiner Sehnsüchte, derer, die du kennst und derer, die du noch nicht kennst, dass du das erlebst. Man kann es aber auch verpassen, macht er deutlich. Deshalb gebt nicht auf. Hör auf Gottes Stimme, macht er deutlich. Hört wieder hin. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, dann macht eure Herzen nicht hart. Sondern lasst euch gewinnen, in Gottes Ruhe einzugehen. Bei David hat er die Schuld aufgedeckt. Beim Apostel Petrus musste er eine grenzenlose Selbstüberschätzung aufdecken. Auf eine ganz andere Art und Weise. Mit so ein paar Erlebnissen, zum Beispiel auf dem Wasser. Gluck, 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 gluck. Oder, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kikeriki. Johannes und Jakobus, ja, alles angesehene Leute in der Gemeinde, ne, die strotzten geradezu vor Machtgier. Können wir nicht links und rechts neben dir sitzen nachher, so als erste Person? Ja, man stellt sich das ja gar nicht menschlich genug vor, wie das da lief. Mensch, Jesus, können wir mal einen Deal machen? Beziehung muss man haben. Beim reichen Jüngling war es der Besitz, an dem alles hing. Gott deckt uns mit seinem Wort nicht auf, um uns bloßzustellen wie ein Nacktscanner, sondern um uns zu sich zu ziehen, um die Barrieren wegzuräumen, die wir aufgebaut haben zwischen uns und ihm. Lass es dir doch gefallen. An dieser Stelle möchte ich gerne Gehör bekommen, wenn ich ihn auch vielleicht für Räume nicht so habe. Aber fürs Wort Gottes brauche ich unbedingt Gehör. Und da bitte ich immer wieder drum. Gott spricht mit dir und möchte dich zu sich ziehen. Er will dich unbedingt bei sich haben. Denn das war ihm sein Sohn wert. Deshalb folge ihm. Hör auf Gottes Stimme. Amen.